Lasst das Schießen sein! Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen! Lasst das Schießen sein! Treibt es nicht auf die Spitze!
Am 17. Juni 1953 war die sogenannte Deutsche Demokratische Republik am Ende. Die Arbeiter in Berlin und vielen anderen Städten der Zone, empört und verbittert über den Normenzwang, die Lebensmittelknappheit, die Teuerung und die drückende Unfreiheit, gingen auf die Straße. Sie forderten den Rücktritt des Ulbricht-Regimes, freie Wahlen und die Wiedervereinigung Deutschlands.
Die Revolution, die erste im sozialistischen Lager, marschierte unüberhörbar durch die Straßen des Sowjetsektors von Berlin.
Unter den Zehntausenden, die an diesem Morgen unterwegs zur Stadtmitte sind, fährt in seinem Auto ein Mann, Otto Nuschke, der sogenannte stellvertretende Ministerpräsident der Regierung in Ost-Berlin, das Aushängeschild der Zonen-CDU im Regime der Ulbrichts und Grotewohls.
Von den Demonstranten aus dem Ostsektor nach West-Berlin abgedrängt, erschien heute Nachmittag Herr Nuschke in Berlin. Nicht etwa als Flüchtling vor der SED, sondern als Flüchtling vor der demonstrierenden Bevölkerung sucht er Zuflucht auf einer Polizeistation. Wir wollten uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, aus dem Munde eines Pankower Ministers zu hören, was er über die Kundgebungen der Ostberliner Bevölkerung und die Verkündung des Ausnahmezustandes denkt. Wenn Sie, liebe Hörer, nun die Stimme Nuschkes im RIAS hören, so seien Sie bitte davon überzeugt, dass dies nur geschieht, weil wir Ihnen dieses sprechende Dokument politischer Schamlosigkeit nicht vorenthalten wollen.
Herr Nuschke, hier ist RIAS Berlin. Wie sind Sie nach West-Berlin reingekommen, freiwillig?
Nach West-Berlin, ich wurde geraubt. Mein Auto wurde aus dem Ostsektor von einer erregten Menge West-Berliner nach West-Berlin geschleppt.
Wie beurteilen Sie die Lage im Ostsektor?
Günstig.
Warum günstig?
Weil viele Leute das einsehen. Aber
was sehen viele Leute ein?
Viele Leute einsehen, dass das Irrsinn ist, nicht mehr was gemacht worden ist.
Sie meinen die Normerhöhung in der Ostzone?
Die ist schon längst rückgängig gemacht worden, und zwar gesetzlich.
Wie erklären Sie sich trotzdem die Beteiligung der gesamten Bevölkerung der Ostzone?
Weil und die Tribüne, das Gewerkschaftsblatt, etwas Gegenteiliges geschrieben hat.
Was hat denn die Tribüne geschrieben?
Ja, ich hatte geschrieben, das stimmte nicht, die Normerhöhung blieb.
Und das, glauben Sie, wäre allein der Grund, weswegen heute...
Das ist der Zünder gewesen, der die Erregung zündete, nicht wahr?
Wann, glauben Sie, werden Sie die Kontrolle über die Lage wieder haben im Sowjetsektor?
Die haben wir bereits.
Haben Sie bereits?
Ja.
Woraus erklären Sie sich das, dass Sie die Kontrolle im Ostsektor haben? Es ist ja Ausnahmezustand.
Ich bin ja unberührt durch den ganzen Ostsektor gefahren. Ich bin an Demonstranten vorbeigefahren. Niemand hat irgendetwas gegen meinen kleinen Wagen unternommen. Erst als ich an diese kritische Grenze kam, es gab keine Volkspolizei auf der Seite des Ostsektors, aber es standen erregte Westberliner auf dieser Ostseite und schoben mein Auto herüber.
Wie stehen Sie zu der Tatsache, dass die Bevölkerung der Ostzone die Absetzung der Regierung fordert?
Die Bevölkerung fordert sie nicht,
sondern
ein Teil der Demonstranten, und zwar sehr stark durchsetzt von Westberlinern.
Sind Sie heute den ganzen Tag durch den Ostsektor gefahren?
Jawohl, den ganzen Tag.
Das besteht nur aus Westberlinern?
Nein, absolut nicht. Ich bin sogar hunderte von Metern entlang der Hennigsdorfer Demonstranten gefahren, nicht wahr? Denn ich wohne draußen in Hennigsdorf.
Und das waren in Ihren Augen alles Westberliner, die dort provoziert haben?
Nein, nicht einer war dabei.
Sondern?
Das war eine geordnete Demonstration.
Wie können Sie sich das erklären, dass die geordnete Demonstration mit Schüssen und mit Panzern von der sowjetischen Besatzungsmacht gedeckt wurde?
Das war erst diese gemischte Demonstration, die also nicht wahr überall die Fensterscheiben eingeschlagen hat, die Türfüllungen durchgeschlagen hat, nicht wahr, und so weiter. Ich weiß nicht, es lässt sich natürlich, die Leute sind ja nun nicht so unterschieden, dass die, die aus dem Ostsektor stammen, ein anderes Gesicht haben oder eine andere Hautfarbe haben als wie die aus dem Westen, nicht wahr? Also kann man das selbstverständlich nicht in dieser Einzelheit feststellen.
Ist die Regierung mit dem Einsatz sowjetischer Panzer in Ost-Berlin einverstanden?
Selbstverständlich.
Warum selbstverständlich?
Selbstverständlich, weil sie ein Interesse daran hat, dass Ruhe und Ordnung zurückkehren. Und wenn das nicht mit polizeilichen Mitteln möglich ist, dann muss eben selbstverständlich die Besatzungsmacht und jede Besatzungsmacht ihre Machtmittel einsetzen. Das ist ganz selbstverständlich.
Soll das bedeuten, dass diese Panzer auch schießen dürfen mit Kanonen?
Die haben nicht geschossen mit Kanonen, sondern sie haben nur gleichfalls demonstriert.
Woher wissen Sie das?
Weil ich dabei war.
Wo waren Sie mit bei?
auf den Straßen. Ich habe sie ja bei mir vorüberfahren sehen, die Panzer.
Wo ist Herr Ulbricht und Herr Pieck und Herr Grote wohl in diesem Augenblick?
Herr Pieck ist zur Erholung in der Sowjetunion, wo sich Herr Grote wohl und Herr Ulbricht aufhalten. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich,
in Berlin?
Selbstverständlich sind Sie in Berlin. Also,
mit welcher Argumentation werden Sie sich bei Ihrer Rückkehr jetzt vor dem Politbüro verteidigen?
Ich habe mich vor dem Politbüro nicht zu verteidigen.
In der Tat, das Politbüro hatte in diesen Tagen andere Sorgen. Noch am 9. Juni 1953 hatte es versucht, Öl auf die Wogen der Empörung zu gießen. Der kommunistische Rundfunk in Ostberlin meldete:
Das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ging davon aus, dass seitens der SED und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlern begangen wurden. Eine Folge war, dass zahlreiche Personen die Republik verlassen haben. Aus diesen Gründen hält das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands für nötig, dass in nächster Zeit im Zusammenhang mit Korrekturen des Planes der Schwerindustrie eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt werden, die die begangenen Fehler korrigieren, um die Erzeugung von Waren des Massenbedarfs zu vergrößern, die von kleinen und mittleren Privatbetrieben hergestellt werden, wird vorgeschlagen, den Handwerkern, Einzel- und Großhändlern, privaten Industrie-, Bau- und Verkehrsbetrieben in ausreichendem Umfange kurzfristig Kredite zu gewähren. Die Bauern, die im Zusammenhang mit Schwierigkeiten in der Weiterführung ihrer Wirtschaft ihre Höfe verlassen haben und nach West-Berlin oder nach Westdeutschland geflüchtet sind, Kleinbauern, Mittelbauern, Großbauern, sollen die Möglichkeit erhalten, auf ihre Bauernhöfe zurückzukehren. Strafen, die wegen Nichterfüllung von Ablieferungsverpflichtungen oder Steuerverpflichtungen ausgesprochen wurden, sollen überprüft werden. Das Politbüro schlägt weiter vor, dass alle republikflüchtigen Personen, die in das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik und den demokratischen Sektor von Berlin zurückkehren, dass aufgrund der Verordnung vom 17. Juli 1952 zur Sicherung von Vermögenswerten beschlagnahmte Eigentum zurückerhalten. Zurückkehrenden Republikflüchtigen darf aus der Tatsache der Republikflucht keine Benachteiligung entstehen. Das Politbüro hat schließlich beschlossen, der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu empfehlen, dass ab 1. Juli 1953 wieder an alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und des demokratischen Sektors von Groß-Berlin Lebensmittelkarten entsprechend den gesetzlich festgelegten Tätigkeitsmerkmalen ausgegeben werden. Es wird weiter vorgeschlagen, die im April 1953 durchgeführten Preiserhöhungen für Marmelade, Kunsthonig und andere Süß- und Backwaren mit Wirkung vom 15. Juni 1953 rückgängig zu machen.
Aber mit Preissenkungen für Kunsthonig und Marmelade ließen sich Ostberlins Arbeiter von der Stalinallee diesmal nicht mehr vertrösten. Und als das Gewerkschaftsorgan Tribüne sogar noch mitteilte, die Normenerhöhungen blieben bestehen, war die Geduld der Arbeiter am Ende. Da half auch Walter Ulbrichts beschwörende Selbstkritik vom 16. Juni 1953 nichts mehr.
Ich möchte nun einige Fragen beantworten, die von Parteigenossen und von der Bevölkerung gestellt worden sind. Erste Frage: Worin besteht die Wendung in unserer Politik? Die Wendung besteht darin, dass wir die fehlerhafte politische Linie entschieden ändern, eine neue politische Linie ausarbeiten und dabei feststellen, in dem Bestreben, die für die Arbeiterklasse und die Werktätigen erreichten historischen Erfolge zu sichern und in schnellem Tempo weiterzuentwickeln, sind wir zu weit vorgeprellt. Die Partei sah zu spät, dass die nationale Situation Deutschlands das eingeschlagene Tempo nicht erlaubt. Auch die internationale Lage der Deutschen Demokratischen Republik erfordert nicht ein solches Tempo, besonders der Entwicklung der Schwerindustrie. Denn die wirtschaftlichen Fragen der Deutschen Demokratischen Republik, die, solange die Spaltung Deutschlands besteht, zweifellos sehr komplizierte sind, kann man im Zusammenhang mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Kraft der Sowjetunion und des Bestehens des demokratischen Weltmarktes sehr wohl lösen. Es wurden also die Entwicklungsbedingungen in Deutschland und die Eigentümlichkeiten sowie die Entwicklung der Denkweise der Bevölkerung nicht genügend berücksichtigt. Es ist im Sinne der Lehre von Marx, Engels, Lenin und Stalin, dass wir die nationalen Bedingungen unseres Kampfes in den Mittelpunkt rücken. Wir korrigieren die Fehler. Die bisherige Politik der Einschränkung der kapitalistischen Kräfte wird aufgehoben.
Während Ulbricht diese Rede vor den SED-Funktionären hielt, war der Aufruhr bereits in vollem Gange.
Heute demonstrierte Ost-Berlin. Zuerst nur die Bauarbeiter von der Stalinallee, andere Arbeiter schlossen sich an. Der Verkehr stockte, Polizisten schnallten ihre Koppel ab, die Genossen in den Berliner Ministerien, in den Häusern der kommunistischen Massenorganisationen schlossen ihre Fenster und Tore. Auf den Straßen marschierten die Ost-Berliner Arbeiter. Sie riefen in Sprechchören:
Berliner, reiht euch ein, wir wollen keine Sklaven sein.
Sie riefen:
Wir fördern Normen und Preissenkung. H.O. macht uns K.O.
Sie riefen:
Wir fordern freie Wahlen. Weg mit der SED-Regierung.
Aber wir wollen der Reihe nach berichten. So fing es an.
Bereits seit Freitag fordern die Arbeiter der Bauunionen, Industriebau, Tiefbau und Bau einen endgültigen Bescheid über Normenerhöhungen, die angekündigt worden waren und deren Annahme den Arbeitern aufgezwungen werden sollte. Seit Freitag vergangener Woche hieß es einmal: Die Normenerhöhung wird zurückgezogen. Ein andermal: Die Normenerhöhung wird durchgeführt. Die Bauarbeiter verfassten eine Resolution an den Ministerpräsidenten der DDR. Sie wollten Klarheit haben. Sie erwarteten eine Antwort heute früh um 9 Uhr. Um 9 Uhr erklärte Parteisekretär Gützlaff den Arbeitern vom Block 40 der Stalinallee: Die Normenerhöhung wird durchgeführt. Die Werksleitung hatte sich verdrückt. Sie war nicht zu erreichen. Block 40 legte die Arbeit nieder.
Mit 80 Mann fing es an. Die übrigen Kollegen von der Stalinallee schlossen sich an. In Berlins SED-Prachtstraße streikten die Arbeiter. Gegen Lohnsenkungen und Normenerhöhungen.
Diskussionsgruppen bildeten sich. SED-Genossen, die agitieren wollten, wurden niedergeschrien. Und dann zogen sie los, die Arbeiter von der Stalinallee, quer durch Ost-Berlin. Ein kommunistisches Transparent wurde abgerissen. Umgedreht wurde das Transparent. Die Arbeiter schrieben auf die Rückseite des Transparentes: Wir fördern Normensenkungen. Um 10 Uhr formierte sich der Demonstrationszug in der Stalinallee.
Aus den 80 waren 1500 Arbeiter geworden. Sie marschierten Richtung Alexanderplatz.
Ecke Fruchtstraße stellte sich ihnen ein Kripo-Beamter in den Weg, zeigte seine Marke vor. Die wurde ihm aus der Hand geschlagen. Er wurde hineingezogen in den Demonstrationszug. Er musste marschieren.
Als der Zug den Alexanderplatz erreicht hatte, waren aus den 1500 Arbeitern 3000 Arbeiter geworden. Am Alexanderplatz löschte der Verkehrspolizist die Verkehrsampel. An den Durchmarschstraßen stoppten Volkspolizisten den Verkehr. An den Straßen stauten sich die Menschen, klatschten Beifall, reihten sich ein in die Reihen der marschierenden Arbeiter.
Weiter ging der Marsch, durch die Littenstraße, Klosterstraße, vorbei am alten Stadthaus. Magistratsangestellte versuchten, den Marsch zu stoppen. Sie wurden beiseite gestoßen. Immer neue Sprechchöre wurden formiert.
Fort mit den Steuerfressern und fort mit der Regierung. Und wir wollen Butter und keine Nationalarmee.
Als der Zug den Lustgarten passiert hatte und die Staatsoper erreichte, legten beim Bau der Staatsoper die Bauarbeiter die Arbeit nieder und reihten sich ein. Zu der Universität wurde hinübergerufen:
Studenten, schließt euch an.
Aus dem Demonstrationszug der Bauarbeiter von der Stalinallee war ein Demonstrationszug der Ostberliner geworden. Ein freiwilliger, ein spontaner Demonstrationszug, wie ihn die Linden seit der Revolution von 1918 nicht mehr erlebt haben. An der Wilhelmstraße wurde eingebogen. Marschrichtung Haus der Ministerien in der Leipziger Straße.
Wagen des Ostberliner Konsums fuhren vorbei. Die Fahrer riefen den Demonstranten zu: Wir erklären uns mit euch solidarisch.
Am Haus der Ministerien in der Leipziger Straße zog sich die Wache der kasernierten Volkspolizei hinter die Scherengitter zurück. Weder die KVP noch die Ostberliner Verkehrspolizei ging gegen die Demonstranten vor. Sie sahen schweigend zu. Vor dem Haus der Ministerien forderten die über 3000 Demonstranten, Grotewohl oder Ulbricht zu sprechen. Aus dem Haus der Ministerien wurden zwei Funktionäre vorgeschickt. Sie sollten die Menge beruhigen. Sie erklärten: Die Regierung der DDR hat den Ministerratsbeschluss über die Normenerhöhung zurückgezogen. Ihre Erklärungen gingen unter in Protestrufen.
Wir fordern nicht nur Normensenkungen. Wir fordern eine 40-prozentige Preissenkung in der HO. Wenn die SED Fehler gemacht hat, dann sollen die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden für jeden Dreck zur Rechenschaft gezogen. Wo bleibt Ulbricht? Wir wollen Ulbricht sehen.
Eine Delegation der Demonstranten forderte Einlass ins Haus der Ministerien. Sie wurde nicht eingelassen. Dafür wurde im ersten Stock ein Fenster geöffnet. Es erschienen die Minister Selbmann und Rau.
Kommt runter, schrien die Demonstranten.
Und sie kamen, die Genossenminister. Ein Tisch wurde unten aufgestellt. Selbmann stieg auf den Tisch. Kollegen, begann er.
Wir sind nicht deine Kollegen, riefen die Demonstranten.
Bauarbeiter von der Stalinallee, rief Selbmann.
Die Antwort kam prompt und klar. Wir sind nicht nur die Bauarbeiter. Wir sind die Arbeiter von Ost-Berlin. Wir sind die Bevölkerung. Wir sprechen für die gesamte DDR.
Ein Arbeiter sprang neben Selbmann auf den Tisch. Wir fordern freie Wahlen, rief er.
Selbmann fing wieder an. Die Regierung hat Fehler gemacht. Die Regierung hat die Normenerhöhungen zurückgezogen.
Der Spitzbart muss weg, schrie jemand.
Ein anderer Arbeiter sprang auf den Tisch. Jahrelang habe ich im KZ der Nazis gesessen, sagte er. Und ich trete heute wieder ein für die Freiheit. Und wenn ich eingesperrt werden sollte, Kollegen, wenn ich morgen nicht da bin, dann, Kollegen, wisst ihr, wo ich bin.
Selbmann konnte nicht weiterreden. Professor Havemann kletterte auf den Tisch. Ihr wollt die Einheit Deutschlands, sagte er. Aber dafür kämpfen wir ja.
Aber nicht mit euch, schrie die Menge. Abtreten.
Eine FDJlerin in FDJ-Bluse stellte sich neben Selbmann. Kollegen, rief sie.
Ein Protestschrei war die Antwort. Da zog sie ihre FDJ-Jacke aus. Ein Arbeiter beruhigte die Menge. Die gehört zu uns. Und dann sagte sie, Kollegen, Partei und FDJ haben uns Spitzel auf den Hals geschickt. Weg mit den Spitzeln. FDJler, lasst euch nicht als Denunzianten missbrauchen. Kämpft zusammen mit den Arbeitern.
Noch ein Redner wollte zu den Demonstranten sprechen. Zu den Ostberlinern, die sich nach den langen Jahren kommunistischer Unterdrückung einmal Luft gemacht hatten. Dieser Redner wurde ohne lange Diskussionen vom Tisch gekippt.
Die Demonstration, die Ulbricht und Grotewohl sprechen wollte, zog ab. Ulbricht und Grotewohl hatten gekniffen.
Das machte die Sache noch schlimmer.
Der Morgen des 17. Juni. Viele Werke in Ost-Berlin und in der Sowjetzone stehen still. Tausende von Ost-Berlinern versammeln sich und bilden Demonstrationszüge, die ihren Weg alle in das Innere der Stadt nehmen. Sie wollen zum Haus der Ministerien. Sie wollen ihre Forderungen durchsetzen.
Von der westlichen Seite können wir hineinschauen in den sowjetischen Sektor. Dort ist eben ein Demonstrationszug von Osten in Richtung Brandenburger Tor gekommen und hat sich dann hier kurz vor der sowjetischen Botschaft zerstreut. Das heißt, er hat sich etwas hinüberbewegt zum Potsdamer Platz, die Wilhelmstraße. Von hier aus können wir einige sowjetische Panzerspähwagen sehen, die zwischen der Menge durchfahren. Und ganz dicht neben dem Brandenburger Tor auf der östlichen Seite steht ein Lastkraftwagen mit sowjetischem Militär. Dieser Demonstrationszug, den wir von hier aus eben sehen konnten, ist wohl nur eine Teilgruppe des großen...
Ja, jetzt, also der Hauptgruppe. Das Hauptgruß, das kommt jetzt etwa am Ehrendenkmal, ungefähr in Höhe des Ehrendenkmals und zieht sich bis zum Alexanderplatz hin. An der Universität? Ja, an der Universität, also kurz bevor. Und von der Dimitrovstraße oben, in der Dimitrovstraße, da war der erste Panzer, erkannte ich den ersten Panzer. Es war, glaube ich, wie üblich, der 34. Die fuhren aber vorbei und anschließend gleich 5 Lkw, auch mit aufgesetzter Infanterie. Schätzungsweise jeder 20 Mann stark.
Und dann standen hier lauter solche Vagabunden, die uns belehren wollten, wir sollen zurückgehen.
Solche Idioten. Ist besetzt mit diesen ideologischen SED-Bonzen.
Aber nur noch einmal zu dem großen Demonstrationszug. Sie sagen, er kommt also jetzt in Richtung
Brandenburger Tor. In Richtung Brandenburger Tor, ja. Ich komme schon von der Stalinallee hoch und ich schätze, es sind mindestens 10.000. Die sich jetzt zusammen, aber ja, ich schätze mindestens.
Diesen Demonstrationszügen folgen im Laufe des frühen Vormittags auch die Belegschaftsmitglieder der Werke am Rande Berlins. Von Oberschöneweide kommen die Arbeiter der Kabelwerke Oberspree, des Transformatorenwerkes und der Fabrik für Fernmeldewesen. Selbst aus dem sowjetzonalen Schwerpunktbetrieb Stahlwerk Henningsdorf marschiert die Belegschaft durch den französischen Sektor in den Sowjetsektor, um sich mit ihren Kollegen auf diese überzeugende Weise solidarisch zu erklären. Wir begleiteten diesen Zug.
10.25 Uhr, Müllerstraße, Ecke, Swakopmunder Straße, die Verlängerung der Afrikanischen Straße. Der Demonstrationszug kommt heran. Es sagt sich so leicht, da gehen Tausende von Menschen, denen der Regen überhaupt nichts ausmacht. Der strömende Regen, der stellenweise in einen ausgesprochenen Guss übergegangen ist, wo es mit Eimern geschüttet hat, wie der Berliner sagt. Die Männer und Frauen und Mädchen kommen genauso, wie sie heute früh
sich in die Arbeitskleidung geworfen haben mit ihren blauen Anzügen. Ein großer Teil hat die blauen Schutzbrillen noch, so wie sie morgens vor den Feuerkesseln gestanden haben. Wo arbeiten Sie denn?
Felix Dorf, Frage! Alles klar!
Wann fängt denn die Schicht an morgens?
6:10 Uhr.
Und was hat er den Anstoß gegeben? Ist der Entschluss heute Morgen gefallen oder gestern schon?
Heute früh.
Heute früh,
ja. Heute früh?
Heute früh, ja. Und was wurde die Arbeit sofort niedergelegt? Sind irgendwelche da geblieben?
Nein, niemand.
Und was?
Geschlossen, das Werk verlassen um 7 Uhr.
Und die Kommunisten im Werk, was haben die gemacht?
Kopf hängen lassen.
Die sind nicht mit, nein?
Nee, die sind, sind mit.
Haben die, versucht, den Zug aufzuhalten vielleicht?
Nee, haben nicht. Betriebsleiter hatten ihr Parteiabzeichen mit einmal abgeknüpft von der Jacke. Nee,
wie viele Mann werden denn das sein ungefähr? Ja, alles mit
12.000 Mann.
Die sind alle mit?
LEW und der Stahlarbeitsverein.
Die sind alle mit jetzt im Zug?
Alle geschlossen, ja. Außer hat sich nochmal angeschlossen, jetzt Felken, nicht wahr? Mehr großen Betriebe von Felken.
Das
war höchste Zeit gewesen, nee, wahr? Und mit Freuden machen wir diesen Weg.
Es ist 15 Minuten nach 11. Die Spitze des Zuges hat die Sektorengrenze an der Chausseestraße erreicht. Es ist jetzt keine Eindämmung mehr, man kann keine Glieder mehr zählen, sondern die ganze Straßenbreite mit beiden Bürgersteigen ist ausgefüllt mit dem Demonstrationszug. Vorne an der Ecke, der rechte Teil der Chausseestraße, ist hier schon sowjetischer Sektor, hat man die zwei Schilder mitgenommen mit der Inschrift: Hier beginnt der demokratische Sektor. Den drei HO-Wagen, die rechts parken, tut man nichts, denn die sind mitgekommen und werden gesteuert von Gleichgesinnten.
Inzwischen haben weitere Arbeiter ihre Fabriken stillgelegt. Ein Teil der Geschäfte im Sowjetsektor hat geschlossen. Inzwischen beginnen die Gegenmaßnahmen der sowjetdeutschen Volkspolizei. In Kompaniestärken rücken die Volkspolizisten heran, um die Demonstranten zu sprengen. Aus allen Richtungen werden Verstärkungen angefordert. Die Funkstreifenwagen der Volkspolizei haben Großeinsatz. Aber es klappt schlecht. Reifenpannen, Batteriewechsel, Senderausfälle, falsche Bedienung der Geräte unterbrechen den Funkverkehr immer wieder. Der FOPO in der Funkzentrale überschlägt sich.
Melden Sie sich bitte für den Hauptportal. Sie unterstehen sofort Inspektor Kelly-Rüte. Fahren Sie Hauptportal für die VP. Sie unterstehen ab sofort dem Inspektor Kelly-Rüte.